Herzlich willkommen zur ersten Pilot-Episode der Nostromo-Verschwörung. Mein Name ist Sebastian Schmidt und gemeinsam mit meinem Co-Host, dem Fred Handrick, moderieren wir diesen kleinen Film-Podcast. Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, über Film zu sprechen und uns ist alles recht, vom kleinen Genrefilm bis hin zum AAA-Blockbuster. Wollen wir gerne alles besprechen, was uns gefällt. Genau, und wir sind relativ locker. Wir sind irgendwo zwischen Laber-Podcast, Analyse, klassischer Filmkritik irgendwo angesiedelt. Manchmal sind wir ein bisschen technisch, manchmal stürzen wir uns aufs Drehbuch oder es gibt eben halt gerade einen kulturhistorischen Moment, den wir rauspicken möchten, der eben halt wichtig ist. Wir sind da halt relativ frei, laden uns dazu auch hin und wieder Gäste ein, bei uns auch schon gewesen ist, der Stanley und auch die Jule. Und ihr hört schon, wir haben vorproduziert. Wir haben im Jahr 2018 eigentlich angefangen, bisher aber noch nichts veröffentlicht, denn wir wollten uns erstmal eingrooven und einschleifen und einfach rausfinden, wie können wir miteinander kommunizieren und Konzepte verworfen. Und jetzt sind wir irgendwo zwischen Konzept und Freischnauze. Das soll auch so sein. Wir möchten das so authentisch wie möglich halten, denn wie gesagt, wir sind eben halt keine klassische Kritik in dem Sinne oder eine Analyse und möchten dabei halt auch locker bleiben. Genau. Bei den vorproduzierten Folgen werdet ihr schnell merken, hier wird auch die Tonqualität hin und wieder ein bisschen abfallen. Das bitten wir zu entschuldigen. Das betrifft hier gerade die ersten drei Folgen, die wir produziert haben. Hier hatte ich zum Beispiel noch ein schlechteres Mikrofon und das werden wir vorher nochmal mit ankündigen. Auch kämpfen wir mit ständigen Äms und Einatmen und Zisch- und Schnarrlauten und auch das bitten wir zu entschuldigen. Da müssen wir noch ein bisschen an uns arbeiten, aber wir geben uns Mühe. Wenn du, lieber Zuhörer, jetzt ein bisschen Appetit bekommen hast, dann hör dir doch gleich unsere erste Folge an, die wir aufgenommen haben im Jahr 2018. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei. Ihr findet uns im Social Media und Facebook und auch bei Twitter könnt ihr jeweils den Fred und mich auch finden. Des Weiteren auf unserer ganz normalen Homepage und über jeden Podcatcher könnt ihr uns auch finden. Einfach die Nostromo-Verschwörung eingeben und dann findet ihr uns auch. Wenn ihr Lob, Kritik, Wünsche, Filmwünsche oder Anregungen für uns habt, lasst uns das einfach zukommen. Und jetzt freue ich euch, die nächste oder die erste richtige Episode präsentieren zu können und wünsche euch viel Spaß und wir hören, sehen und lesen uns später. Ahoi! Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder auch guten Morgen und herzlich willkommen zum Escape from Berlin Film Podcast mit mir, dem Sebastian und dem unglaublichen
Fred.
Hallo Fred, Grüße nach Berlin.
Hi,
wie geht es dir?
Grüße nach Leipzig. Mir geht's gut. Wir besprechen heute ja zwei schöne Filme. Haben wir eigentlich uns so eine Rubrik? Welche Filme haben wir letztens gesehen? Haben wir das angefangen beim letzten Mal?
Nee, hatten wir nicht angefangen. Möchtest du denn über so ein, zwei Highlights sprechen, die du der letzten Zeit gesehen hast?
Ich war gerade letzte Woche im Freilichtkino zu Shape of Water, fällt mir so ein. Und das ist ein wunderschöner Film. Shape of Water.
Alles klar, die ostdeutsche Variante. Alles klar, verstehe.
Nee, das wäre Shape of Water. Das war jetzt die berlinerische, die sächsisch-berlinerische Variante. Ja, Shape of Water. Kennst du den? Hast du den gesehen?
Nein, habe ich noch nicht gesehen.
Gut, schauen wir an. Ein wunderschönes Stück. Geht in die Richtung fast wie unser erster Film, so ein bisschen. Es ist zwar natürlich Hochglanz bei Del Toro, aber es ist so. Es sind Versatzstücke, aber es ist wunderschön gemacht. Und halt quasi Horror.
Quasi Horror. Naja, bei Del Toro, da bin ich nie abgeneigt. Fast alles, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube nur, sein besserer Transformers, Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke, ich vergesse, wie heißt denn Pacific Rim?
Pacific Rim.
Fand ich, ja, ganz okay, der war sehr unterhaltsam, aber er hat mir jetzt nicht so viel gegeben. Ich sollte aber vielleicht auch nochmal ein Rewatch nochmal anstreben.
Ich fand ihn grandios. Ich habe ihn direkt noch zweimal danach geguckt, glaube ich.
Okay.
Also auf Netflix dann war.
Dann habe ich das nochmal hier auf dem Schirm. Genau.
Es ist absolut flache Unterhaltung, aber es bringt alles auf den Punkt und alles das, was Transformers nicht macht, macht er halt. Alles so, wie Transformers hätte sein sollen, quasi.
Also du sagst, Shape of Water war jetzt so ein Highlight.
Das war wirklich ein wunderschöner Film. Ich glaube, das bringt so auf den Punkt. Kein Meisterwerk, also kein geniales Stück, keine Offenbarung. Es war einfach ein wunderschöner Film.
Sehr gut.
Ja, bei dir was Herausragendes gesehen?
Herausragendes? Ich habe Phantasm, das Böse, gesehen mit einem Freund. Wird ja jetzt gerade viel Werbung gemacht, da der nochmal neu aufgelegt worden ist. Ein sehr kurioses Stück Horrorfilmgeschichte, wie ich finde. Sehr eigenwillig erzählt, hat ein paar sehr schöne Momente mit drin. Aber irgendwie fehlte mir da noch, also zumindest ein roter Faden. Das hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Er hat halt eine ganz eigene Bildsprache. Aber da weiß zu keiner Zeit, was er wirklich will. Aber wenn man so ein Fan ist von vergessenen Horrorklassikern, oder was heißt Klassikern, aber vergessenen Horrorperlen, kleine Filme, dann sollte man da vielleicht mal ein Auge riskieren. Ja, aber jetzt so die richtige große Empfehlung. Gab es da jetzt irgendwas? Ich habe es endlich geschafft, mir Inside Man von Nee, nicht Inside Man, The Insider von Michael Mann. Jetzt haben wir es. Der Insider von Michael Mann.
Der Mann Russell Crowe, der, oder?
Ganz genau, 1999.
Ja.
Zweieinhalb Stunden intensiv. Ich mag auch die Art und Weise, wie Michael Mann Filme inszeniert.
Ja,
und
absolut.
Der fesselt von vorne bis hinten und der Cast ist natürlich superb. Also hier spielt wirklich jeder oder versucht jeder den anderen an die Wand zu spielen. Also das war jetzt so das größere Highlight, aber ansonsten war ich selber mit eigenen Sachen beschäftigt, Projekte schneiden. Da ist wenig Zeit geblieben jetzt für die großen cineastischen Werke. Aber Warlock und die Klapperschlange habe ich nochmal einen Rewatch gegeben und ja, über die werden wir heute sprechen. Fangen wir gleich mal an mit, sag mal, Warlock.
Das finde ich gut. Den habe ich jetzt auch so im Kurzzeitgedächtnis, zumindest einen gewissen Teil davon.
Magst du, wenn du so frisch bist, eine kurze Zusammenfassung geben wollen?
Nein.
Okay, dann werde ich mal eine, werd ich eine kurze Zusammenfassung machen. Warlock warte. Mann. Wird Zeit für ein richtiges Bier. Dieses Alkoholfreie ist auf Dauer, macht die Zunge ein bisschen schwer. Warlock, Satans Sohn, Regie Steve Miner. Und zwar im Jahre 1691 soll der Hexenmeister Warlock hingerichtet werden. Und er schafft es allerdings, kurz vor seiner Hinrichtung über einen Zeitstrudel davon zu kommen. Und sein größter Widersacher, ein Hexenjäger, Red Fern, schafft es ebenfalls in diesen Zeitstrudel mit einzutauchen. Und beide werden dann in das Jahr 1989 gewirbelt. Und der Hexenmeister ist natürlich vom Satan höchstpersönlich beauftragt worden, die unheilige Bibel, die drei Teile der unheiligen Bibel, zusammenzuführen. Und wenn die dann zusammengeführt werden, dann wird ein riesengroßer Masterplan vom Teufel in die Tat umgesetzt. Der Widersacher, der Hexenjäger, der Red Fern, der lernt dann noch eine junge Frau kennen, die ihm in dieser modernen Welt da noch ein bisschen zur Seite steht und der Film, ja, nimmt dann so seinen Lauf. So ganz grob zusammengefasst.
Ja, eine junge Frau in Anführungsstrichen, oder? Habe ich was verpasst?
sehr schön. Ja, das als Kurzvariante, ich denke, das Wichtigste ist drin, für alle die, die hier tatsächlich zuhören und auch aufmerksam zuhören, ich gebe euch gerne den Tipp. Schaut ihn euch lieber vorher an, denn wir möchten auch ein bisschen ins Detail gehen. in den Film direkt selber. Und da werden wir natürlich nicht drum rumkommen, ein bisschen zu spoilern. Das heißt also, ja, jetzt hier an der Sinn, Stelle, genau, schaut euch den Film an. Ich muss dazu sagen, jetzt bei diesem Film, er ist auch schon etwas älter, es gibt jetzt nicht so viel zu spoilern. Also wir werden jetzt bestimmt nichts großartig kaputt machen. Es gibt keine großen Plot-Twists oder dergleichen. Von daher, entweder hört es euch an oder ihr sagt, nein, will nicht gespoilert werden. Dann schaut euch erst den Film an und kommt dann wieder zurück.
So sieht's aus. Was willst du loswerden zu Warlock? Was liegt dir am meisten am Herzen, der Welt zu verkünden?
Ja, da geht das ja gleich richtig los. Ich hätte vielleicht ganz kurz noch was zum Vorverständnis gesagt, ja. Beziehungsweise wie wir dann überhaupt selber, wir beide zu dem Film gekommen sind. Ich denke, bei dir ist es ein bisschen einfacher als bei mir, denn das geht bei mir doch sehr weit zurück, nämlich bis in Anfang der 90er. Muss ich ungefähr 7, 8 Jahre alt gewesen sein. Da lief dieser Film damals noch auf RTL Plus im Spätprogramm.
Oh oh, bist genau. Du etwa dieser besagte Junge? Weißt du, was ich meine?
Und auf jeden Fall habe ich diesen Film, obwohl ich ihn hätte gar nicht sehen dürfen, da doch schon gesehen. Hat mich auch zutiefst verstört und habe auch gedacht, oh, das wirst du nie wieder sehen. Aber wenn man dann junger Teenager ist und dann den Horrorfilm für sich entdeckt, dann stolpert man natürlich dann auch nochmal über den Film. Das heißt also, ich habe da natürlich gute Erinnerungen, kindliche Erinnerungen, jugendliche Erinnerungen, die gesagt haben, Mensch, der Film ist eigentlich ganz cool, der hat eine schöne Thematik. Das ist genau das Richtige dann für so einen 15-, 16-Jährigen. Genau. So bin ich an den Film gekommen. Und jetzt letztens im Social Network hat eine Freundin was über den Film gepostet. Und dachte, Mensch, lange nicht gesehen. Wird doch mal Zeit hier für einen Rewatch. Gleich mal geschaut, ob man den irgendwo käuflich erwerben kann. Und habe gesehen, ja, der Film ist neu aufgelegt worden. Gibt eine schöne Blu-ray-Version uncut. Und da habe ich gleich zugeschlagen. Und den jetzt innerhalb kürzester Zeit 2-mal gesehen.
Wow, gleich richtig losgelegt. Hier bietet sich ja nochmal echt dieser Trivia-Effekt an, den anzubringen. Mit diesem Jungen und dem Flugsaft. Sagt dir das was?
Was war mit dem Jungen?
Gut, deswegen hast du das jetzt nicht verstanden, den Gag. Es gab einen Teenager, der zusammen mit einem 8-jährigen Jungen den Film etwas zu ernst genommen hat und auch gern fliegen wollte. Und die haben jemanden geschlachtet und aus dem Körper versucht, Flugsaft herzustellen. So wie es der Warlock in dem Film auch tut.
Oh, gleich ein harter Spoiler, ganz am Anfang.
Sorry, ja. Das. Ja, das ist jetzt egal. Wir haben ja alle den Film gesehen, sonst hören wir ja nicht weiter. Aber das bietet sich halt an. Deswegen die Frage, bist du der Junge? Natürlich verstörend. Kinder sollten Horrorfilme nicht sehen. Ich bin für die FSK, finde ich, eine sehr gute Einrichtung. Sollte auf jeden Fall...
Okay.
Gehört dazu, ne? Es gibt Menschen, die vertragen das nicht.
Okay. Ja, was ich von dem Film halte, hast du mich gerade gefragt, ja? Das ist korrekt.
Also was möchtest du jetzt, so dein Statement zum Film, was liegt dir am Herzen? Was möchtest du dem Film sagen? Warum der Film? Warum gefällt er dir?
Das ist natürlich eine schöne Frage, die ich eigentlich ganz gerne dann am Schluss klären möchte. Vielleicht machen wir es mal ganz andersrum. Vielleicht sollten wir den Film erstmal chronologisch durchgehen. Sprich also, von wem ist denn eigentlich der Film? Wie können wir den eigentlich einordnen, zeitlich? Wer hat den denn überhaupt geschrieben? Wer ist denn eigentlich dafür verantwortlich? Und da möchte ich vielleicht gleich selber anfangen. Und zwar, Regie hat hier nämlich in diesem Film Steve Miner geführt. Für alle, die Steve Miner noch nie gehört haben, aber von Freitag der 13. habt ihr bestimmt irgendwas gehört. Und er ist für 2 Fortsetzungen bei Freitag der 13. verantwortlich. Und die waren natürlich dann auch für ihn diese Filme so ein kleines Sprungbrett, deswegen er auch hier diesen Auftrag für Warlock bekommen hat. Was hat Steve Miner noch gemacht? Er ist dann in den frühen 90ern ein kleines bisschen in ein anderes Genre abgerutscht, nicht wahr, Fred?
So ein bisschen. Und zwar haben wir da den Film Forever Young mit Mel Gibson Ich habe jetzt nicht nochmal nachgeschaut. Meine Erinnerung ist ein Melodram. Ein hübsches, nettes Märchenstück über eine Familienzusammenführung oder sowas ähnliches. Ein bisschen mit Fantasy-Elementen.
Na, der hat sich doch einfrieren lassen, meines Wissens. Genau. Also Mel Gibson lässt sich einfrieren in den 50ern oder so und wird in den 80ern oder so wieder wird entdeckt. Zumindest dieses Ding wird entdeckt von einem kleinen Jungen. Dann stellt er fest, Mensch, der Typ sieht ja ganz gut aus. Meine Mutter ist ja Single hier. Mensch, könnte mir als Papa hier fallen. Wie sieht denn das mal aus? Warum wir da hier nicht eine große Familienzusammenführung machen?
Ein kleiner, ja, ein schöner Familienfilm halt mit ein bisschen Märchencharakter. So habe ich den auch in Erinnerung. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn nicht herausragend. Ich habe ihn, glaube ich, wesentlich später gesehen, als der rauskam, habe ich mitgekriegt. Mel Gibson, Riesenstar damals. Kannte wirklich jeder, 92, und dann macht er halt so einen Film, denkt man sich, oh ja, kann ich mal gucken, ich war 12 oder so und gesehen habe ich ihn vielleicht dann vor 10 Jahren und dachte, nett, also hat mich überhaupt nicht abgeholt und sticht total raus, also wenn man jetzt Freitag der 13. oder dann später H20 Halloween Vergleich nimmt, sticht das ja absolut aus dem typischen Handschrift des Regisseurs quasi raus.
Ganz genau. Also so richtig bekannt ist er auch mit wirklich seinen Horrorfilmen. Und da gehört unter anderem auch noch dieser siebte Teil, H20, mit dazu. Dafür sollte eigentlich John Carpenter, da werden wir nachher auch noch drauf kommen, John Carpenter ist hier die Regie angetragen worden für H20. Der wiederum hat aber gesagt, naja, wenn er mir hier eine Gage von 10 Millionen Dollar bezahlt, dann mache ich das gerne. Er könnte es sogar auch noch begründen, warum denn eigentlich genau 10 Millionen. Denn das ist nämlich tatsächlich die Summe, die er aus den Tantiemen bekommen hätte oder bekommen würde aus dem ersten Teil, die er immer noch nicht bekommen hat. Und da hat man sich gesagt, ach nö, da finden wir jemanden, der hier bestimmt etwas günstiger ist. Und ja, da hat man sich dann für Steve Miner dann entschieden.
Der hat das für ein bisschen weniger Kohle gemacht.
Dann sehe ich hier noch Lake Placid, Schrecken aus der Tiefe.
Hast du den gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, ob ich den gesehen habe.
Also, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war dieser Krokodilfilm mit
Bill Pullman. Nee, ich glaube, das war Lake Placid war, glaube ich, war das nicht eine Riesen-Cobra oder war das Krokodil, ja? Lake Placid, ich guck gleich mal.
Ich bin mir sicher, es ist was mit dem Krokodil. Auf jeden Fall Bill Pullman und ich glaube Bridget Fonda.
Wenn mich nicht täuscht. Tatsächlich. Bill Pullman, Bridget Fonda, Oliver Platt, Brandon Gleeson, also David Lewis habe ich da Source. Das sind schon mal gar nicht so schlechte Schauspieler.
Und danach hat er dann noch Day of the Dead gemacht. Also so ein was wird denn das sein? Ist das schon ein Sequel oder was zu der Romero-Reihe?
Es muss, ich habe den auch nicht gesehen, aber Sequel ist, also irgendeine Abart davon ist es wahrscheinlich.
Also ich denke auch, also ich schaue gerade nach, Dawn of the Dead, Night of the Living Dead, das wird hier alles so in einem Atemzug hier mit erzählt, das scheint also mit einer Reihe mit drin zu sein. Also dann noch ein Sequel sozusagen noch
von der Romero-Reihe. Eins der vier, ja.
Genau. Man merkt schon, die Richtung bei ihm ist ganz klar der klassische Genrefilm, in dem Fall der Horror-Genrefilm. Und das ist auch etwas, was diesen Film so ein kleines bisschen mit auszeichnet. Er ist ein kleiner, schöner Genrefilm, im B-Movie-Gewand. Es gibt ein paar schillernde Namen hier mit Leuten vor und hinter der Kamera, die das Ganze mit Leben und dem ganzen Leben einhauchen. Und das ist auch so ein Film der Marke, der tut keinem weh. Also er hat ein paar Schockmomente mit drin, aber ansonsten ist er leichte Unterhaltung, die mich zum Schmunzeln bringt. Es gibt ein paar Entscheidungen in dem Film, die können wir ja dann vielleicht nachher noch thematisieren. Ja. Die dann auch unfreiwillig komisch wirken, auch insgesamt. Vielleicht musste dann da auch Geld gespart werden, aber dann vielleicht später mehr. Aber man merkt, dass hier ein Regisseur dran ist, der diesen Genrefilm eben halt belebt bzw. weiß, wie man das füllen kann. Gerade wenn man sich jetzt die Story anschaut, ist ja nur wirklich sehr dünn und sehr einfach. Mhm. Klassische Tropes. Er hat meiner Meinung nach mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, da schon was Ordentliches rausgeholt, wo man nicht sagen kann, das ist super scheiße oder das ist schlecht, sondern nee, im Gegenteil, da hat er wirklich noch was Brauchbares rausgeholt. Also so in einer Nischen-Genre-Wertung würde ich jetzt sagen, 6 von 10 Punkten, wohlwollend.
In einer Nischenwertung würde ich dem sogar mehr geben. Ich würde ihm sogar auf IMDb mehr geben. Also ich glaube, der hat irgendwas bei 6 oder so. Also ich würde ihm schon fast eine 7 geben, weil der mit so viel Liebe gemacht ist. Und da, also klar, also wie gesagt, das sind ein paar Sachen, die einfach schief laufen, aber der macht so viel Spaß, der Film. Die Ästhetik ist halt, ich habe ein paar Mal an Columbo denken müssen.
Also mir ist auch ganz viel aufgefallen. Das hat diesen Seriencharakter und ich vermute jetzt auch einfach mal, das ist wirklich eine Vermutung, ich kann auch gerne mal noch ein bisschen noch nebenbei nachschauen, aber da finde ich fast nichts dazu, zu den Produktionsbedingungen. Für mich fühlt sich dieser ganze Film an wie eine sehr kurze Produktionsdauer,
ja.
Beschränkt auf wirklich wenige Plätze, meistens, es scheint irgendwie alles irgendwo in einem Wüstenort gedreht zu sein.
7 Millionen hatten die als Budget und das Ende der 90er, das ist schon echt wenig.
Ja, also das ist wirklich okay. Also 7 Millionen, das ist schon mal eine Hausnummer. Und das erklärt natürlich auch ein kleines bisschen den Cast. Also man merkt eben halt auch schon, da sind ganz viele Leute im Cast drin, wo man sich wirklich fragt, Mensch, passen die denn jetzt auch wirklich da rein? Zumindest ging es mir auch so. Also gerade Richard E. Grant ist ja ein begnadeter Overactor. Er ist ja immer irgendwie leicht drüber und in dem Film
Das ist mein Kontakt. Ich habe den Film früher gemocht. Ich kann ihn jetzt nicht mehr gucken. Aber ja. da ist Richard E. Grant mein Bezug zu. Da, wie der total durchdreht in diesem Film. Also Overacting pur.
Ja, das stimmt. Ich mochte den als Kind auch sehr gerne und dann habe ich ihm vor Jahren, 5, 6 Jahren, eine erneute Sichtung gegeben und ich war fassungslos über diesen Unsinn, der mir da angeboten worden ist. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal mit dem Wissen, dass es eine absolute Trash-Perle ist, wenn ich das Wort überhaupt sagen kann. Es sind noch viele andere kleine Entscheidungen. Was auch ganz witzig ist, ist zum Beispiel Entscheidungen mit den Effekten, wenn Effekte überhaupt eingesetzt werden. Selbstverständlich sind das alles Practical Effects, aber die sind teilweise so schlecht, also richtig schlecht. Ich sage nur, wenn er fliegt.
Ja, so geil. Wie er über der Scheune fliegt und dann abgeschossen wird mit dieser, was sind das von, was auf Dächern so drauf ist, dieser Wetterfahne, die zum Speer umfunktioniert wird. Und dann siehst du kurz so einen Schnitt nah ran, wo du weißt, der wird jetzt an Beinen festgehalten. Ja. Siehst du einen Oberkörper, der Speer trifft ihn und dann plumpst der so langsam oder schwebt wie so eine Feder eigentlich so langsam zu Boden. Röchelnd und dann wieder.
Ja, und es ist vor allem auch gerade in den Stellen sehr, sehr, sehr schlecht montiert, wie ich finde. Also man merkt halt auch hier, dass verschiedene Szenen aneinander gestückelt worden sind. Und sowas kann ich mir nur durch Zeitmangel erklären. Anders macht das gar keinen Sinn. Also hätte man mehr Budget Zeit gehabt, dann hätte man auch andere Entscheidungen treffen können. Ich weiß nicht, welche Version du gesehen hast, ob du die Uncuts gesehen hast.
Leider nicht. Da ist ja diese doofe Story jetzt, dass du mir diese Blu-ray extra zugeschickt hast und ich habe die heute nicht zum Laufen bekommen.
Ja.
Und ich glaube, die waren, ich weiß nicht, was die, ich habe mich mit den Cut, mit den Schnittversionen jetzt nicht auseinandergesetzt. In meiner Version wurde ein Finger abgeschnitten und das hat man gesehen.
Okay,
ich weiß nicht, ob das
Cut oder Uncut ist. Hast du auch gesehen, wie jemand eine Zunge rausgebissen worden ist?
Ich habe gesehen, wie dieser Zungenkuss quasi gemacht wird und dann, wie er sich wegbewegt und die Zunge in der Pfanne landet. Mhm, sieht man noch mehr in der Uncut-Version?
Ein bisschen Blut dann halt.
Ja, aber man sieht jetzt nicht direkt, wie er die Zunge aus dem Mund rausreißt, sondern man sieht diesen Zungenkuss, wie so.
Ja.
Und dann sieht man, wie die Zunge halt in der Pfanne landet.
Ja, und dann gibt es noch diese Radarszene. Er fliegt am Radar vorbei. Der Polizist ist in dem Auto drinne und da kommt irgendwas ganz Schnelles angedonnert und dann ist das in dem Fall Warlock, der dann fliegt.
Ich habe den Film ja beim Arbeiten heute nebenbei geguckt und da ist mir das entgangen. Oh, Entschuldigung. Oh, aber ich kenne ihn ja schon, aber das, die Szene kann ich mir nicht erinnern. Ich habe ihn auch gelaunched, weiß schon. Dann habe ich wahrscheinlich die Uncut-Version gesehen, ja.
Alles klar. Okay. Gut, dass ich das schon mal im Hinterkopf habe. Genau. Was auch sehr schön ist, wo man das Budget sehr gut erkennen kann, ist in der Schlussszene, die Friedhofsszene. Das hat mich ein kleines bisschen an Ed Wood erinnert, an die Friedhofsszene, die der hat. Man hat gesehen, dass das alles eine Attrappe ist. Man hat das Meth-Painting gesehen. Furchtbar ausgeleuchtet. Der ganze Friedhof sah aus wie eine Attrappe. Und ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, mag Steve Miner diese alten Ed Wood-Filme und hat er versucht, hier an diesem Film das irgendwie in irgendeiner Art und Weise wiederzubeleben? Es war furchtbar schlecht. Ich musste sehr viel lachen. Es war in dem Fall unfreiwillig komisch, aber vielleicht hat es ja. Ich möchte sie mir jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht
ist das bewusst eingebaut. Diese ganze Ästhetik von dem Film, das spricht dafür, die hatten eben nicht viel Geld zur Verfügung, die mussten sparen, die mussten lange Szenen drin, der hat viel Liebe zum Detail schon reingebracht, was an Ideen drin ist. Und ich glaube, da ging einfach nicht mehr. Da war einfach geldmäßig nicht mehr drin und die haben das Beste draus gemacht. Und ja, ich hatte irgendwo gelesen, dass die ursprünglich überlegt haben, dass es eine Direct-to-Video-Production sein sollte. Und dann Produktionsfirma beim Schauen so dieser ganzen Filme, die aufs Video gehen sollen, gesagt hat, nee, wir schicken das ins Kino. Und dann Überraschungserfolg war. Irgendwie wirkt es genauso. Also wir haben nicht viel Kohle, wir machen hier einen netten Film, stecken unsere Liebe rein, aber wir müssen halt sehen, wie es geht. Lange Schnitte, ich habe nicht das Fachvokabular, aber etwas längere Einstellungen, wo man sonst kürzere machen würde. Filmmaterial und so weiter, Ausleuchtung, alles so ein bisschen mehr praktisch als gut.
Es ist ganz klassisch voll ausgeleuchtet, sprich also genau. Die Lampen voll
so richtig, eine Fernsehproduktion.
Ganz genau. Ist ein bisschen schade. Das ist mir dann auch. Es gibt so ein paar Kameraeinstellungen und vor allem auch der Bildaufbau. Ich dachte so, Mensch, steckt da eigentlich mehr Potenzial dahinter? Mhm. Und habe nochmal geschaut, wer dann eigentlich der Kameramann ist. Und der Kameramann keine weiße Weste. Also er hat ja nur ein paar Sachen gemacht. Unter anderem hat er ja auch Mad Max hat er gemacht. 1979. Ui. George Miller.
Nur den ersten, ja?
Genau, den ersten hat er gemacht.
Okay.
Da ist jetzt vielleicht im Vergleich zum zweiten oder jetzt zu dem ganz aktuellen jetzt nicht so viel passiert, aber für das Low Budget damals und für die Zeit und für das Budget hat er da eine Menge rausgeholt.
Ja, der erste Mad Max ist schon gut.
Es ist sehr verwunderlich, dass er dann eine Durststrecke von fast 9 Jahren hatte, bis er dann überhaupt wieder einen Film gemacht hat. Und 10 Jahre bis zu Warlock. Also zwischen Mad Max und Warlock liegen 10 Jahre und ein einziger Film ist noch dazwischen. Und der kam auch nur 88 raus. Aber danach gibt es ein paar Filme, wo man wirklich sehen kann, alles klar. Ihr hat er wirklich gute Arbeit geleistet, wie ich finde, als von der Kamera her. Ich bin kein großer Fan von Quickly der Australier.
Habe ich auch gerade geschaut. Ich habe es gerade gesehen.
Ich hatte leider letztens mit einem Freund den Film nochmal geschaut und wir hatten leider nur die deutsche Version zur Verfügung und wir mussten nach der Hälfte des Films ausmachen, weil die Synchro so schlecht ist. Der Film an sich selber auch nicht weiß, was er will. Aber die Kameraarbeit, die ist grandios. Also ist wirklich ganz grandios. Und wenn ich mal ein bisschen noch schaue, was er noch so gemacht hat. Er hat zum Beispiel auch Pitch Black gemacht. Pitch Black ist auch so einer von diesen Independent Science-Fiction-Filmen. Sehr mutig. Auch Low-Budget-Verhältnis.
Ja. Ich liebe den mäßig. Film.
Finde ich sehr gut. Und dann sind noch ein paar, ich sag jetzt mal eher ein paar gängigere Filme dabei, fürs Fernsehen mitproduziert oder leichte Kost, sowas wie Lightning Jack, das dürfte, glaube ich, dieser Crocodile Dundee Rip-Off sein mit Linda Kozlowski und Paul Hogan.
Genau.
So ein inoffizieller dritter Teil.
Das war quasi, wie heißt das hier? Crocodile Dundee im Westen sozusagen, um das USA-Publikum anzudienen, glaube ich.
Ganz genau. Oder diese Fernsehproduktion Tommyknockers. Ich kann mich auch noch ganz dunkel noch an Fortress die Festung erinnern und Harley Davidson und The Marlboro Man.
Ja.
sind schon ein paar schöne Sachen dabei. Und wie gesagt, das sind ganz kleine Entscheidungen da in dem Film, wo man sagt, okay, hier gab es vielleicht doch mal eine Idee, was Größeres draus zu machen, beziehungsweise ein paar sehr schöne Konzepte gab es wahrscheinlich für den Film. Was man spätestens dann auch merkt bei der Auswahl des Komponisten für den Film, Jerry Goldsmith.
Ja.
Das ist fast mit das Beste mit einem gesamten Film, wie ich finde, weil es in sich stimmig ist. Ich mag die Musik von Goldsmith.
Ja.
Im Allgemeinen, der schafft im Film wirklich sehr viel Tiefe. Und er gibt diesem Film, also wäre die Musik von Jerry Goldsmith nicht in dem Film, sondern irgendeine andere Musik, der Film wäre gefühlt schlechter. Also die Musik wertet den Film deutlich auf.
Ich habe nicht direkt auf die Musik geachtet, obwohl ich wusste, dass es Goldsmith ist.
Ich finde es immer gut.
Es ist immer gut, was der macht. Und ich. Bitte?
Es war nur eine Frage, ob das jetzt gut oder schlecht war. Also schlecht ist.
Wenn ich nicht drauf achte, nein. Also Goldsmith macht immer. Als der angefangen hat, so diese funktionale Musik zu machen, also nach seiner, ich sage jetzt mal, expressionistischen Phase am Anfang mit Planet der Affen und so, als der sehr viel mit Klangsachen gearbeitet hat, hat er dann ziemlich. Musik gemacht, die den Film halt wahnsinnig gut unterstützt. Und es im Grunde genommen ist es ja gut, wenn ich einen Film schön finde und aber die Musik sich nicht aufdrängt.
Er schafft es, einen Teppich zu legen, aber aus diesem Teppich mit ganz vielen kleinen Nuancen auch auszubrechen. Und das geht schon mit der Art und Weise der Orchestrierung los, wie das Orchester aufgebaut ist, wie er Streicher einsetzt, wie er Hörner einsetzt, wie er das gegeneinander ausspielt, teilweise die Besetzung in einem Orchester. Und das für so einen, ich sage es vorsichtig, für so einen kleinen B-Movie-Film dann trotzdem aber sehr viel Tiefe mit reinzubringen und vor allem auch mit den Instrumenten insgesamt ganz viel zu experimentieren, was er ja immer gemacht hat. Und man merkt halt, Goldsmith hatte hier wirklich Narrenfreiheit. Da hat ihm wirklich jemand gesagt, ey, wenn du schon mal dabei bist, schön, mach uns mal einen Score. Hier hast du das Drehbuch. Wir brauchen da so 2-3 kleine Themen, die dann wiederkommen sollen. Und ja, los, komm, lass dir mal was einfallen. So hat es für mich den Anschein, weil die Musik sprüht ein bisschen. Da kommt ein bisschen mehr mit bei rum. Also es kommt mehr bei, also wie als hätte er das Drehbuch gelesen, in dem Drehbuch mehr gesehen, daraufhin die Musik geschrieben und dann kommt am Ende aber eher so ein B-Film bei rum. Das heißt also, die Musik ist eigentlich schon ein kleines bisschen drüber. Also der Film hätte schon, weißt du, was ich damit sagen will?
Die Musik ist einen besseren Film wert.
Wenn ich das so vorsichtig sagen und ausdrücken kann.
Das ist okay, ja. Also Goldsmith ist auf jeden Fall Perlen nach den Säulen werfen, so bei dem Film. Das ist halt, das ist eine herrliche B-Perle der Film. Goldsmith wertet das auf jeden Fall auf. Ich glaube, der Film würde mir auch mit schlechterer Musik gefallen, einfach weil das die restlichen Ideen schon witzig genug sind und einfach sympathisch umgesetzt sind. Aber ein Goldsmith wertet diesen Film weit über mehrere Level auf. Was ich jetzt gerade heute zu nochmal gelesen habe, als ich recherchiert habe, ist, dass Goldsmiths Herangehensweise, das ist, dass der sich das Drehbuch liest, durchliest und dass es dem egal ist, welcher Genre und was sie sonst machen will, der sucht nach emotionalen Momenten in dem Film und baut daraus herauf sein Thema auf.
Mhm.
Und entscheidet sich dann, ob Bombast oder ob eher was Zarteres, sowas in der Art ist. Das finde ich ganz spannend. Also der guckt, wenn ich es richtig verstanden habe, guckt er sich nicht den Film an und sagt dann so, okay, muss ich das und das machen, sondern der guckt wirklich nach der Story, versucht in die Grundgedanken sich reinzufinden und da einen Punkt zu finden in der Story, der ihn berührt.
Mhm.
Und dann zu wissen, wie er die Musik anpacken muss.
Ja, das ist auch was ich nie ganz verstanden habe. Vielleicht geht es dir auch ähnlich, aber der typische Prozess des Score-Schreibens passiert ja immer erst, nachdem der Film geschnitten ist. Das heißt, es ist nicht wirklich viel Zeit zwischen Schnitt und Veröffentlichung. Und manchmal muss innerhalb kürzester Zeit, nur einen Monat, muss ein fertiger Score sein. Mhm. Dann sollte er nicht nur geschrieben sein, sondern sollte auch aufgenommen, dirigiert werden. Dann geht der Film raus und da stellt sich mir auch immer die Frage, wenn ich als Regisseur eine Idee für einen Film habe, oder jemand anderes hat eine Idee zu dem Film, sagt aber, hey, hier, wir brauchen ja dich, du sollst inszenieren, dann mache ich mir ja Gedanken auch darüber und vor allem, wie stelle ich mir das Ganze auch musikalisch vor? Das sollte doch ja eigentlich mit dazugehören. Als wäre doch eigentlich schon in der Vorproduktionsphase doch eigentlich die richtige Möglichkeit, hier schon über Themen oder eben halt keine Themen zu sprechen, sondern einfach nur in durchlaufenden Untermalungsscore oder je nachdem, welche Richtung. Aber dass man das vorher halt festlegt, ist aber verwunderlich.
Also ist das so, da steckst du, ich kenne eher die Gegenstories, weil die halt spannend sind. Ich meine, mein liebstes Beispiel ist Ennio Morricone und Spiel mit Sieb vom Tod, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Da ist es ja genau andersrum gewesen. Da haben sich noch, bevor die erste Szene gedreht wurde, haben sich Sergio Leone und Ennio Morricone zusammengesetzt, haben die Themen für die Figuren ausgearbeitet. Ennio Morricone hat die Musik geschrieben, die haben die aufgenommen. Und beim Drehen hat Sergio Leone die Musik laufen lassen, damit die Bewegungen dann synchron zur Musik passieren von den Schauspielern.
Genau.
Ein absolutes Extrembeispiel, aber Mr. Pulp Fiction, Tarantino hat die Musik auch schon längst ausgesucht, bevor der einen Film macht.
Er schreibt ja sozusagen zu der Musik selber.
Genau, und denkt sich die Ideen aus. Und ich glaube, dass gute Regisseure die Musik schon geplant haben. Und ich weiß auch, ich glaube auch bei Herr der Ringe zum Beispiel war es so, dass der mit Howard Shore schon, Jackson schon mit Shore zusammengearbeitet hat, bevor da irgendwie Schnitt und fertig war. Also da waren, ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Film jetzt hier, über den wir reden, Warlock, aufgrund des Budgets schon so ist, so nach dem Motto, es läuft ja alles parallel in der Produktionsphase. Man guckt nach einem Komponisten und dass es so fernsehmäßig war, so wie hier, du musst den Film drehen, du kannst ja schon mal Gedanken über deine Musik machen und dann ist der Film fertig, dann kriegst du den Komponisten vorgesetzt, der hat gerade Zeit und jetzt macht mal. Also das kann ich mir bei Warlock gut vorstellen, dass der Goldsmith erst hinterher dazu kam, aber bei richtigen, großen Hollywood-Produktionen, glaube ich, ist der Komponist, ein Hans Zimmer, ist, ach, ich meine, jetzt hier König der Löwen, da steht die Musik ja vorher fest. Und das ist mal... Weißt du, also ich frage, ist das so? Ich habe mich nie intensiv damit beschäftigt. Asche auf mein Haupt, wir sind beide Musiker, dass ich da nicht näher recherchiert habe, wie das abläuft, aber ich hatte eher die Meinung, dass es parallel läuft. Da war meine Auffassung.
Sag mal so, wenn das die klassischen Filme von einem Filmstudio sind, sprich also der Produzent oder einer der Produzenten hat eine Idee zum Film und sucht sich jetzt seine Leute zusammen, sprich Regisseur, die komplette Crew mit allem drum und dran. Spätestens dann habe ich so das Gefühl, wird das Thema Musik ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hauptsache, man hat den Regisseur, der das inszeniert, man hat seine Stars mit drinne. Und vielleicht noch einen guten Kameramann. Und bei der Musik sagt man einfach, ja, ich glaube, wir haben jetzt hier zwei, drei große Namen, die werfen wir mal in den Pool. Wer kann, macht das dann halt. Und dann bitteschön. Ja. Und im besten Fall wird da hier noch mit irgendwelchen Temp-Tracks gearbeitet. Das heißt also, dem Komponisten wird schon eigentlich vorgegeben, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und dann soll er einfach nur das in irgendeiner Art auf seine Weise reproduzieren. Oder vielleicht sich sogar selber kopieren, was ja auch passiert. Hey Mensch, Hans, du hast doch letztens für den Film die Musik gemacht. Hat uns so gut gefallen. Kannst du das nicht nur auch mal machen? Bloß ein kleines bisschen anders. So kommt mir das vor. Da gibt es auch ein sehr schönes Video von Every Frame is a Painting. Und zwar geht es auch um Marvel und in dem Fall um die Musik bei Marvel. Mhm. Kennst du irgendein Thema von Batman musikalisch, was du jetzt vorsummen könntest?
Von welchem Batman?
Das ist egal, aber das ist schon mal eine gute Antwort auf die Frage.
Natürlich, also doch, die ersten Batman-Filme hat doch Danny Elfman gemacht, oder?
Ganz genau.
Filme. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... aber es ist nicht wie bei den Simpsons, aber es ist Danny Elfman. Ich glaube, die Musik hat mir, im Gegensatz zu Warlock zum Beispiel jetzt, würde ich sagen, wenn du mir die Musik aus Batman vorspielst, würde ich die wiedererkennen.
Okay. Aber das Thema von Superman zum Beispiel, das sagt dir doch was. Oder Star Wars. Ja,
kann sein. Superman habe ich nicht im Kopf, Star Wars ist klar. Superman würde ich auch wiedererkennen, ja.
Genau, es gibt aber eben halt Themen, die zu dem Film passen, an die man sich auch erinnern kann. Und bei Marvel hast du das nicht. Also summ mir doch mal wieder irgendein Thema von Marvel vor.
Nein, bei Marvel ist das...
Ganz, ganz genau. Und das... ist in meiner Welt, ich hatte letztens auch nochmal Avenger nochmal einen Rewatch gegeben, habe nach 10 Minuten aufgegeben. Ich habe wirklich aufgegeben. Ich mag die Art und Weise, wie Joss Whedon Filme macht. Ich mag es halt einfach nicht. Du wirst da einfach reingeworfen. Alles fühlt sich soapig an. Es ist einfach nur Hauptsache ein paar dumme Sprüche und vielleicht bin ich dem Ganzen auch einfach nicht würdig, aber es ist überhaupt nicht meins.
Es ist nicht dein Geschmack. Ich liebe es, ich mag es total. Ich mag auch vieles von Joss Whedon gern. Es ist einfach nicht dein Ding. Die Musik ist unwichtig. Ich finde es gut. Ich finde es aber auch nicht genial.
Ja,
ich finde es
aber
auf jeden Fall richtig gut und Unterhaltungsfilm mehr.
Um den Bogen vielleicht wieder zur Musik zu spannen, da fehlt mir bei dem kompletten Film, bei Marvel, da fehlt mir wirklich die Identität in der Musik als auch im Film. Hier bei so einem einfachen, kleinen, billigen B-Movie-Film aus den 80ern mit 7 Millionen Produktionskosten, da hast du trotzdem einen Score, an den du dich nicht erinnern kannst, der dir noch ein bisschen durch den Kopf dudelt, an den du dich der dir auf jeden Fall irgendwann wieder auch einfällt. Und wenn du den Film nochmal siehst, so, ach ja, stimmt, das war doch das Thema. Wer hat es gemacht? Alles klar, Goldsmith hat es gemacht. Also vielleicht nochmal abschließend zur Musik. Ja, es bärtet halt auf. Hatten wir schon mal heute festgestellt.
Definitiv. Und ich bewundere deine Aufnahmefähigkeit, muss ich immer sagen, auf was für Sachen du dich alles konzentrieren kannst. Bei mir ist Musik, wenn sie raussticht, fällt es mir auf. Wenn sie nicht raussticht, achte ich nicht drauf. Und das gerade, wo ich ja doch mich als mindestens intensivere Hobbymusiker bezeichne. Finde ich gut. Kann ja. Musik machen wir. Was gibt's denn zu Warlock noch Spannendes zu sagen?
Ja, und zwar, wir sprechen die ganze Zeit immer von einem B-Movie. Man merkt es ja auch am Cast, wo man es aber ganz besonders merkt, wo man es auch nicht verbergen kann, egal wer an dem Film mit beteiligt ist. Es ist das Drehbuch.
Auf was spielst du denn genau an?
Naja. Hast du den Film gesehen?
ja.
Also die Geschichte ist ja wirklich sehr, sehr einfach, sehr dünn. Und die Charaktere haben eigentlich null Tiefe. Ich fühle hier kein besonderes Bedürfnis, jetzt hiermit auf eine große Jagd zu gehen. Mir fehlt sozusagen der Grund, warum jemand wie Red Fern jetzt den Hexenmeister suchen muss und um das Ende jetzt der Welt zu verhindern, durch die Zeit zu reisen und sich dem Ganzen hinzugeben. Mir fehlt ein bisschen die Motivation einfach für seinen Charakter. Das sozusagen, und das mir dann erst zum Schluss oder relativ zum Schluss erst an der Hand gegeben wird, dass Warlock dafür verantwortlich ist, dass seine Frau durch ihn umgekommen ist, wäre vielleicht für den Anfang des Films ein bisschen wichtiger gewesen, um vielleicht auch einfach seine Motivation besser verstehen zu können. Also das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht nicht das Beste. Das Zweite, was mir sehr sauer aufstößt, ist die komplette Geschichte eigentlich um die Cassandra mit K., die von Laurie Singer gespielt wird. Man merkt, dass sie ganz gerne mehr machen möchte, aber ihre Rolle, so wie sie geschrieben worden ist, gibt es gar nicht mehr her. Sie ist eigentlich nur geschrieben worden, damit sie in der Geschichte ein bisschen leidet. Sie ist eigentlich wie so eine Art MacGuffin. Das heißt also, wir wissen ja eigentlich, wo die Reise hingehen soll, aber die Reise wird natürlich aufgehalten, weil sie muss ja erstmal dieses schwere Los, dass sie jetzt jeden Tag um 20 Jahre alt ist, das muss sie ja aufhalten. Und dazu braucht sie natürlich das Armband, was ihr der Hexenmeister Warlock abgenommen hat. Das heißt also, wir müssen erstmal ihn fangen, beziehungsweise ihn finden, um dieses Armband zu finden. Und gleichermaßen suchen wir dann aber auch noch die drei Teile von diesem Hexenbuch. Und da gibt es ganz viele komische Entscheidungen beim Schreiben, wo ich mir die Frage stelle, das hätte man vielleicht auch ein kleines bisschen besser schon vorbereiten können, dass ich mich jetzt mehr auch darauf konzentriere. Dass man selber so ein bisschen mit auf der Jagd ist, dass es so dieses Indiana Jones Feeling oder wie auch immer du es nennen möchtest, dieses Abenteuer Feeling vielleicht noch ein bisschen aufkommt, dass ich dranbleibe, um mit auf die Jagd zu gehen, auf die Suche zu gehen. Und vor allen Dingen ist mir die Konsequenz ist mir noch nicht so klar. Erst zum Schluss oder in der Mitte des Films erfahren wir erst, was denn eigentlich die Konsequenz ist, wenn diese drei Teile der Bibel zusammengeführt werden.
Man merkt dem das an, schlechtes Drehbuch. Ich habe gerade nochmal geguckt, dieser Twohi, der das, wie auch immer es ausgesprochen wird, der es gemacht hat, der hat ja auch nicht wirklich was Gutes gemacht.
Das stimmt nicht.
Nee, ich sage ja nicht wirklich. Also es gibt, ich habe Waterworld sehr gemocht. Zum Beispiel auf Und das ist aber auch ein Film, der oft verrissen wird. Und Auf der Flucht ist doch, ist das der mit
Harrison Ford.
Wie heißt Narbengesicht? Tommy Jones. Ist das der? Und,
ja, genau.
Und Pitch Black ist natürlich auch schön, aber dann eben auch sowas wie Critters 2, Timescape, The Arrival, The Acta Chain und dann die Rötig-Nachfolge, also diese Pitch Black-Nachfolgen, das sind ja alles eher so, die sind ja, kranken ja ungefähr eigentlich an den gleichen Sachen wie auch Warlock. Halt nicht, keine krassen Dialoge, die irgendwie faszinieren, keine richtig logisch konsequente Story.
Ich versuche das Gesamtwerk mal von ihm ein bisschen auszublenden. Ich versuche es, aber für die Recherche nachgeschaut habe, dass man so, okay, hier ist ja wenigstens so ein roter Faden sichtbar. Es ist jetzt nicht gänzlich schlecht, aber er arbeitet mit den einfachsten Tropes, Charakteren. Das ist ein kleines bisschen Drehbuch schreiben, 1 und 1. Und da kommen wir dann leider zu dem Punkt, dass dann der Cast, also die komplette Besetzung für den Film, dann nicht noch ein bisschen mehr rausholen kann. Nee, im Gegenteil, es wird eben halt, gerade was die Männer betrifft, in dem Fall Richard E. Grant und Julian Sands, übertrieben. Also alle beide sind immer drüber. An einigen Stellen ist es sehr witzig und an anderen Stellen habe ich dann manchmal so dieses, das war jetzt aber gerade ein bisschen too much. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn beim Film gucken? Hattest du auch solche Momente?
Es gibt da, vielleicht ist es ja auch gerade mit ein bisschen was den Charme ausmacht, dass du da so eine Fernsehproduktion hast, gefühlt her, und dann hast du dann einen Julian Sands, der total dramatisch wirkt die ganze Zeit und extrem präsent ist irgendwie und jede Bewegung fühlt sich ein bisschen ausgefeilt an. Also der ist wirklich im Gegensatz auch zum restlichen Cast echt gut dabei. Und dann, oder auch ein Richard E. Grant, der so typisch eben vollkommen theatermäßig agiert. Also so überhaupt nicht wie einem Filmschauspieler, finde ich auch meist öfter mal bei dem, sondern sehr mit krass aufgerissenen Augen immer und muss immer irgendwas wackeln, wirkt immer wie so eine Comicfigur so ein bisschen aufgedreht. Ja, dann hast du gesagt, diese etwas preiswertere Fernsehästhetik, das wirkt, ich finde, es hat halt seinen Charme. Also es ist nicht komplett unstimmig, sondern diese leichte Unstimmigkeit erzeugt irgendwie so einen, ich möchte es weitersehen, ich möchte es weiterverfolgen, bei mir zumindest.
Ja, der Film schafft sie dann trotzdem, da ja auch so ein kleines bisschen, es ist ja eine Reise, es ist so ein halber Roadmovie. Du bist ja dann unterwegs, du wirst ja dann in dem Fall ja auch mitgenommen. Und es sind ein paar sehr schöne Einfälle mit dabei. Also es gibt viele gute Szenen, an die ich mich immer noch entsinnen kann. Und auch eine, die auch seit meiner Kindheit wirklich hängen geblieben ist, das ist auch die Flugtrank-Herstellungsgeschichte. Mhm. Die ja komplett unblutig ist, sondern alles spielt sich ja, was den Herstellungsprozess betrifft, ja komplett in deinem Kopf ab. Ja. Und das lässt einem wirklich so einen schönen kalten Schauer über den Rücken gleiten. Ich denke da häufiger noch dran. Und ich hatte es letztens ja, wie gesagt, schon mit einem Freund geschaut und hatte ihm vorher von dieser Szene erzählt. Und er fand das so gut, dass er gesagt hat, los komm, wir schauen uns den jetzt einfach an. Mhm. Also das war sozusagen der Trigger für ihn, zu sagen, hey, das klingt interessant, das würde ich mir anschauen. Ansonsten gibt es ein paar schöne One-Liner, also gerade von Julian Sands. Wenn er dann einfach reinkommt, ich sage guten Abend, auch wenn dies ungerechtfertigt erscheint und sich Zutritt in diesem Pfarrhaus da verschafft. Ansonsten kleine Perle, paar komische Entscheidungen. Man sieht ihm die Produktionskosten an, dass er schnell und vor allem billig gedreht wurde.
Ja, ich glaube, vielleicht macht es auch bei dem Film den Charme aus, dass eben gerade, dass es halt passt, weil die aus einer anderen Zeit kommen, weil die halt aus 1600 irgendwas kommen und so nicht reinpassen und man das dem abnimmt. Dadurch ist es okay, dass die halt nicht reinpassen in den Film, dass die so overacten. Und es ist eine Perle. Du bist gerade weg. Bin gerade verwirrt. Hörst du mich noch?
Ich höre dich. Wunderbar.
Und ich sehe dich halt nicht mehr.
Ah ja.
Also, du siehst mich aber noch. Ich bewege mich noch. Ich winke dir zu. Gut, perfekt. Ja. Dann, was ich noch, gerade wo wir bei der Besetzung sind, interessant fand, ist, dass die ursprünglich genau entgegengesetzt gedacht waren, dass Julian Sands den Hexenjäger spielen sollte, den Guten, und Mr. Grant den Bösen spielen sollte, was auch eigentlich erstmal besser passt. Das ist nicht der typische Schauspieler, den man für die Heldenrolle besetzt. Und dass der Regisseur dann eben spontan geswitcht hat nach dem Casting irgendwie und das bewusst entgegen des Typischen besetzt hat. Das ist ja interessant. Weil ich finde, es wirkt gut. Also auch Sense ist einfach schon fast grandios in dem Film.
Ja, weil er auch wirklich so schön leicht drüber ist. Also
ich, ja, genau.
Das ist jetzt, glaube ich, schon das dritte Mal, wo ich das sage. Aber,
ja, aber es passt einfach zu diesem, ich bin ein Hexenmeister, ich komme aus den 1600. Also es passt in diese Story einfach super rein, dass es unpassend ist, was der macht. Das ist halt nicht so, wie man es heute spielen würde. Das ist kein super cooler Bösewicht, sondern es ist halt ein theatralischer Bösewicht.
Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Wie findest du denn eigentlich den Seitenhieb auf Homosexualität in dem Film?
Das war am Anfang, weil der schwul war, oder gab es noch einen anderen, den ich verpasst habe?
Ja, also eben halt, weil die ihn sozusagen da retten und in dem Haus sozusagen dann aufnehmen, mehr oder weniger. Wie hieß denn der Typ?
War nur zu kurz die Rolle. Und dann, aber der Typ halt, der Mitbewohner von der Cassandra, es war der Mitbewohner, ne?
Ja, Chess heißt der, glaube ich, oder so. Das genau. War Chess. Und genau, er ist ja nur offensichtlich schwul.
Da ja, ne, und bei der Polizei sagen die da nicht irgendwas noch? Der ist doch schwul und zu.
Ganz genau. Also die Art und Weise, wie die Figuren in dem Film das kommentieren und vor allem der Tod selber. Also sprich, er stirbt ja dann und wir erleben halt auch stirbt. Ja? Das ist ein Zungenkuss unter Männern. Und dann wird ihm noch die Zunge rausgerissen und die Zunge wird noch gebraten, also darüber hinaus noch verhöhnt. Und die Frage ist natürlich, ist das jetzt ein bewusster Kommentar? Also so von wegen, das halten wir jetzt davon? Ist das unabsichtlich passiert?
Nein, das ist zu viel, um unabsichtlich zu sein, oder?
Ich persönlich finde das tatsächlich auch. Also das ist ein sehr eigenartiges Statement.
Also gut, also über Absichten kann man sich immer streiten. Man kann ja, also ich finde jetzt, die erste Absicht ist, also das, was man so vom Gesamt hat, ist doch irgendwie schwul, wird als doof dargestellt. So ist das, ungefähr, was einem so ins Gesicht springt.
Mhm.
Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, also es ist ja doch Amiland, es ist Hollywood. Es ist statistisch unwahrscheinlich, dass da irgendwo in der Macherriege nicht selber ein Schwuler dabei war. Dass nicht vielleicht sogar da die Absicht ist, zu übertreiben, um einem das Miese daran ins Gesicht zu werfen, sozusagen, weißt du, also entgegenzuwerfen, so wie als Spiegel vorzuhalten.
Ja, mir ist es auch noch an einer anderen Stelle aufgefallen, wo es zum Beispiel auch wirklich um klassische Rollenverteilung geht. Und hier in dem Fall, in dem Beispiel, wo der kleine Junge auf dem Spielplatz auf Warlock trifft, die beiden sich unterhalten. Und der Kleine natürlich fragt so, warum bist du denn eigentlich nicht in der Kirche? Hexen dürfen aber nicht in einer Kirche oder können eine Kirche nicht betreten, sagte er dann eben halt.
Ja,
aber genau. Männer können gar keine Hexen sein. Doch, ja. Es gibt auch männliche Hexen. Da... genau das Gleiche, also dass das Kind sozusagen genau das eben halt sagt, es gibt doch nur weibliche Hexen, schon das eine. Und dass dadurch, dass er sich sozusagen jetzt outet, dass er sozusagen eine männliche Hexe ist, obwohl dieser Begriff ja eigentlich, wie in dem Film etabliert, nur für Frauen besetzt ist, zum Schluss auch einen qualvollen Tod sterben muss. Weil er sozusagen, also weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, aber es wird ja so ein bisschen, ich meine, du kannst doch sagen, es ist das Kind, was das sagt und er als der eigentlich, ich finde, der Held irgendwie, also dem, den man, ich finde Richard E. Grant nicht sonderlich sympathisch. Ich finde irgendwie faszinierend halt, also den Julian Sands. Irgendwie ist in dem Film so dieses faszinierend, ja, dieses, dass man sich mit dem Bösen ein bisschen warm wird, weißt du, ich meine? Dass man den so spannend findet. In dem Fall ist ja das Kind sagt das und er als der über den Dingen stehende Hexenmeister ist halt die männliche Hexe. Dann ist auch noch die Sympathieträgerin, ist ja auch die Cassandra, und die sagt der Polizei zum Beispiel, als sie sagen, irgendwas, er steht ja nicht auf Kinder, ist er kein Perverse, sondern schwul oder sowas. Das ist sie sagt direkt so, das ist ein Unterschied. Ne?
Ja, ja.
Es ist nicht eindeutig gegen.
Wie gesagt, aber die Figuren sagen es eben halt auch und dann widerfährt eben halt auch Schlimmes. Und das. Und dagegen wird sozusagen nur ein einziger Satz eben halt gestellt.
Ja.
Es geht um hier in dem Fall wirklich um die Verhältnismäßigkeit im Film, wie der Film damit umgeht. Und ein einziger Kommentar nur dagegen zu halten, also das ist wirklich nur eine Randnotiz, wo ich gedacht habe, okay, das ist vielleicht ein Thema wert. Vielleicht habt ihr Zuhörer ja auch eine ganz andere Meinung dazu. Lasst es uns einfach wissen, schreibt uns das, kommentiert's oder ja. Würde mich mal interessieren.
Ja, also ab da jemand was Eindeutiges rausliest. Also ich finde, halt kann rauslesen, was man möchte. Aber du bist schon der Meinung, es wollen eher die Schwulen auf dem Scheiterhaufen sehen.
Es geht nicht mehr um die Meinung als solches, die hier vertreten wird, sondern es geht eher um die Art Darstellung, was der Film macht. Es muss jetzt, ich als Zuschauer habe ja dann, werde ja mehr oder weniger beeinflusst, ob das nun absichtlich oder böswillig oder im guten Willen oder wie auch immer geschieht, werde ich aber ja in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, beziehungsweise ich habe die Möglichkeit, das jetzt eben Gesehene irgendwie zu reflektieren. Und da sind wir ja bei dem Punkt, ich sehe da drinnen was, da ist es auf jeden Fall da, es lässt sich nicht abstreiten. Allerdings, was die Intention jetzt ist, welche Richtung es geht, welche Absicht dahinter steckt, das wiederum, das weiß ich nicht. Das lässt sich schwer raus. Auf jeden Fall versucht der Film meiner Meinung nach zu wenig gegenzusteuern. Also das Bild ist trotzdem sehr... Es kommt aus einer sehr konservativen Richtung, so möchte ich vorsichtig ausdrücken. Also es ist eine sehr konservative Herangehensweise an...
Das kann durchaus sein. Also ich habe da eigentlich nur in der Polizeiszene, wo sie sagt, diese nicht, also genau dieses eine Statement, was du meinst, ist das, was bei mir hängen geblieben ist, und die anderen Darstellungen habe ich jetzt gar nicht so sehr da drauf. Da mit dem Zungenkuss habe ich gedacht, ich habe das gar nicht auf das... den großen Zusammenhang gesehen in dem Moment, sondern eher gedacht, in dem Film, so aus der Zeit, 90er, Anfang, Ende 80er, interessant, okay.
Und dann ging es mir eigentlich dass in dem Film geht es ja um Okkultismus, es geht um Religionen, viele Religionen finden ja in diesem Film ja wirklich auch zusammen, beziehungsweise Verästelung Zweige sozusagen einer Religion, und mich hat einfach nur mal interessiert, und die Frage hat sich mir aufgedrängt, was denn der Film eigentlich für eine Sichtweise allgemein zum Thema Religion hat, von welchem Standpunkt der Film das eigentlich aus betrachtet. Denn ich finde, der ganze Film ist sehr nihilistisch und nutzt hier Religion eigentlich nur als Mittel, um eine ganz einfache, billige Geschichte zu erzählen, und wirft ganz viele Sachen mit in einen Topf. Und ich bin der Meinung, dieser Film ist antireligiös. Er nutzt sozusagen alles, wie er braucht, um die Geschichte voranzutreiben. Alles verhältnismäßig schlecht recherchiert. Also hier, also gerade wenn es um die Grand Grimoire geht, da könnten wir jetzt hier ganze 4-5 Podcasts drüber machen. Ich finde es gut, dass es als Hexenbibel grob umrissen wird, und das muss ausreichen, und damit kann man den Teufel beschwören, und okay, das muss reichen. Aber wie man da halt hinkommt und wie der Film das halt macht, das spiegelt für mich so ein ganz kleines bisschen die vorherrschende Zeit Ende der 80er Video, also gerade nach der Reagan-Ära, das, was auch Carpenter zum Beispiel in sie Leben macht, spiegelt das ein kleines bisschen wider. Ja? Dass Religion eigentlich so nicht wirklich die große übergeordnete Rolle spielt, dass viele kleine Sachen mal interessant sind. Der Gedanke ist jetzt noch nicht ganz weg, aber das Wort, was ich vorhin schon benutzt habe, ist wirklich, der Film hat eine sehr konservative Betrachtungsweise und geht im besten Fall wie ein Kapitalist einfach vor. Ja, das, was mich weiter voranbringt, das nutze ich so lange, wie es geht, und dann suche ich mir was Neues, damit was... Ich sehe das halt...
Das ist einfach, das will, glaube ich, einfach ein Fantasy-Film sein. In dem Film wird Religion nur dafür benutzt, um, das ist halt ein Story-Hintergrund. Und es ist mehr halt eben der Hexen-Aspekt, was da eben vorgekramt wird. Und als wirklich dieser Märchen-Aspekt, den man da hat, dieser Fantasy-Film-Aspekt, wo man sich einfach dazu nimmt, was man für die Story braucht, wie du sagst. Ein bisschen eklektisch einfach da zusammensammeln, was gerade irgendwie hübsch reinpasst. Aber das ist kein Film, der wie jetzt die klassischen Märchen aus einer deutlich religiösen Perspektive kommt. Eben bei uns zum Beispiel aus deutlich christliche Perspektive, aus der Grimms-Märchen zum Beispiel erzählt werden. Mhm. Mit den entsprechenden Hintergründen. Das ist dem Film eigentlich komplett egal. Der nimmt das einfach gegeben an, dass man weiß, es gab mal Hexen, oder man nahm an, dass es Hexen gab, und dass die da irgendwie was mit dem Christentum zu tun haben könnten, dass es von dem nicht gemocht wurde, und das wird einfach zusammengeworfen.
Also ja, ich denke, das spielt mit rein. Du sagtest gerade, du würdest es auch ganz eher als Fantasy-Film einordnen.
Ja, das hat einen absoluten, was, doch, es hat diesen mehr, also nimmt halt vor allem dieses Hexen-Dingens mit Zauberbücher, Zauberer, Hexen, Zauber, und das ist das, kann man sagen, das Thema des Films, aber das auf jeden Fall der Aufhänger, woran sich die ganze Story, also wo man sagt, so, wenn ich wissen will, in welche Richtung der geht, dann ist das ein, nimmt der die Märchenkomponente, es gibt halt Hexen und erzählt halt im Grunde genommen eher ein Märchen, wie man gegen die Hexe kämpft. Wie die Guten gegen die Hexe kämpfen und gegen den Zauberer kämpfen. Das ist schon Fantasy in die jetzige Zeit gebracht. Ich überlege gerade, was in die Richtung geht. Märchenfilme, aber da gibt es ja einige, wo quasi Märchenfiguren in die heutige Zeit katapultiert werden. Ich überlege gerade Bandits oder so, oder Time Bandits von Terry Gilliam.
Mhm. So, mit einem Jungen.
Ich habe jetzt gerade nicht die ganze Story, aber das sind ja auch diese ganzen aus dem Ritterzeitalter, die dann irgendwie in die Gegenwart geworfen werden. Oder wo auch alles durcheinander geworfen wird. Also ich empfinde das schon als stark Fantasy, Märchenfilm-Anleihen mit ein bisschen Horror gemixt und mit modernen Thriller-Elementen. Also überhaupt ein wilder Mix. Roadmovie ist dabei, Thriller, wie gesagt, Märchen, schön, was irgendwie witzig klingt. Ich habe gerade mal noch geguckt nebenbei, was in 80ern so, in welcher Tradition der steht von Fantasy-Filmen zum Beispiel. Also kurz vorher war sowas wie Willow. Ganz viele Filme, die ich nicht kenne. Beetlejuice, Big. Also ich habe gerade überlegt, ob es da vielleicht in der Tradition irgendwas gibt. Ich meine, He-Man finde ich noch ein bisschen ähnlich als Kindervariante. Also was aus den 80ern, weißt du, also, was ich irgendwie vergleichen würde mit dem Film. Irgendeine Form, so assoziativ.
Mhm, okay.
Ich sehe dich nicht mehr schon eine ganze Weile. Du siehst mich immer noch?
Ich sehe dich und alles schön hier. Ja.
Kann deine fragenden Blicke nicht sehen. Ja.
Vielleicht noch ein kleines Fazit zum Film Warlock, Satans Thron von dir.
Ein Fazit davon. Ich finde den Film sehr schön für einen gemütlichen Abend zum Abspannen mit einem Bier. Und sich einfach freuen darüber, dass Leute mit wenig Geld versucht haben, viel zu machen, trotz aller Kontroversen, die du jetzt aufgeworfen hast.
Doch, kann ich so weit unterschreiben. Füge den wirklich auch mit hinzu. Der Film war auch schon, als er rauskam, schlecht gealtert. Was aufgrund der wirklich sehr schlechten Effekte mit zurückzuführen ist. Und auch das ganze Setting wirklich sehr seifenopermäßig ist. Hin und wieder trotzdem ein paar sehr schöne Einstellungen gibt. Eine sehr gute Bildsprache hat. Das ist auch wirklich was, wo man sagen kann, das hebt dann doch so einen Film noch von so einer Serie noch mit ab. Sehr gute Bildsprache. Und ganz viele kleine Einzelleistungen, die hervorstechen, machen den Film wirklich zu so einem ganz kleinen Genre-Highlight. Man muss ihn nicht gesehen haben, aber wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man sich das ruhig gerne mal geben, weil ja. Was geht der Film? Knapp 100 Minuten? Also.
Ja, der ist relativ kurz. Ich meine, wer muss ihn nicht gesehen haben? Ich muss sagen, echt, kommt darauf an, welches Genre man mag. Wenn man so ein bisschen Horrorfilm mag und wenn man ein bisschen so den B-Movie-Charme mag, dann ist das schon einer von denen, die man gesehen haben sollte.
Also auf jeden Fall für die Genre-Fans, die ihn noch nicht kennen, eine Empfehlung, und für alle anderen, die sagen, okay, so ein okkultistisches Thema finde ich ganz nett, das kann man mal gesehen haben, dann schaut euch halt lieber den Film an.